Vielen Dank und guten Morgen von meiner Seite. Wir haben ja die letzten Wochen unterschiedlichste Gottesdienste erlebt und es ist tatsächlich so, ihr kennt mich ja jetzt eine Zeit lang, es ist manchmal evangelistisch, wie in dem EM-Gottesdienst, den wir hier gehabt haben. Manchmal ist es sehr, sehr praktisch, wie im Küchenmarkt-Gottesdienst letzten Sonntag mit viel Blut. Markus hat sich leicht verschüttet, das war großartig, ja. Einen halben Liter haben wir auf ihn geschüttet. Und es ist auch mal dran, Schwarzbrot zu bekommen. Heute ist Schwarzbrot dran. Und ich lese euch den Text aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, 44 bis 46. Der Schatz und die kostbare Perle. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Und wenn man in diese drei Verse hineinhorcht, entdeckt man leicht, dass es da zwei Verben, zwei Tätigkeitswörter gibt, die sich wiederholen. Auf der einen Seite das Wort finden, und auf der anderen Seite das Wort verkaufen. Finden, das bezeichnet ja ein Zugewinn. Finden, das bedeutet eine Entdeckung zu machen, auf etwas zu stoßen, bereichert zu werden, beschenkt zu werden. Und verkaufen, das hat ja zu tun mit Loslassen, mit Weggeben, mit Verzicht. Das sind die beiden Seiten im Glauben, die zentral bleiben, das Finden und das Weggeben. Aber die beiden Seiten sind nicht gleichgewichtig. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass ganz großer Teil von Menschen ihre erste Begegnung mit dem Glauben in der Weise erleben, dass man ihnen erzählt von dem Verkaufen, von dem Weggeben, von dem Müssen, von dem Sollen, von den Pflichten, von den Aufgaben, von den Standards, von den Ansprüchen. Bevor sie überhaupt entdeckt haben, dass da ein Schatz ist, dass da was Schönes ist, etwas Kostbares ist, etwas Beglückendes ist, was Jesus mit diesen beiden Worten Perle und Schatz auf der anderen Seite umschreibt. Und bevor sie das entdecken, bevor sie sich also begeistern lassen können von dem, was auf sie zukommt, sagt man den Leuten, was sie alles tun müssen und sollen. Das und das müssen sie glauben, all diese tote Dogmatik. Das und das müssen sie alles machen, um ein korrekter Christ zu sein. Und morgens sollen sie ein Morgengebet beten. Und vor den Mahlzeiten sollen sie auch beten und in der Gaststätte bitte auch, dass sie dabei gesehen werden, denn es soll ja auch glaubwürdig sein. Und sie sollen in die Kirche gehen, eigentlich jeden Sonntag, wenn es ganz schlimm geht, auch einmal im Monat. Und sie sollen ein heiliges Mahl einnehmen, zu dem sie keine innere Beziehung haben. Und wenn sie die Kirche verlassen haben und anderen Gutes tun und sich um die Armen kümmern und als Christen die Welt verbessern, wenn nicht sogar, sollen die retten. Einige von uns haben das in den Knochen. Die haben das beigebracht bekommen. Christsein ist der Inbegriff von moralischem und dogmatischem und kultischen Forderungen. Natürlich muss der liebe Gott da auch noch ein bisschen drauflegen, damit man in den Himmel kommt. Aber wenn man im Großen und Ganzen einigermaßen das gemacht hat, dann könnten wir eigentlich mit Goethes Faust sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ich wünschte, das wäre nicht so. Es gäbe nicht an mancher Stelle dieses Immunisierung gegen das Christentum, das man manchmal Religionsunterricht nennt und vieles andere mehr. Es gibt nicht die frommen Elternhäuser, die den Kindern erstmal sagen, was sie alles müssen und Glaube zu einem Teil der Erziehung machen. Was für ein Widersinn eigentlich, Erziehung, von Erziehung zum Glauben zu reden. Viele Eltern haben ja diese sinnlose Phrase nachgesprochen. Man erzieht zum Zähneputzen, man erzieht zur Gründlichkeit, sich nett zu entschuldigen, wenn man was falsch gemacht hat. Das ist eine Frage der Erziehung, aber doch nicht der Glaube. Also am Anfang des wirklichen Glaubens, des göttlichen Glaubens, des Jesus-Glaubens steht die Entdeckung von einem Schatz, von einer Perle, die man entweder zufällig entdeckt oder auf die man ohne das zu wollen stößt. Das ist hier im Falle von dem anderen Mann so. Oder hinter der man die ganze Zeit her war, ohne zu wissen, wo sie ist. Das ist der zweite Fall von dieser biblischen Geschichte. Der Perlenkaufmann, der suchte sie immer schon, diese Top-Perle. Beides ist möglich. Und dann entdeckt man sie und sagt, wow, was habe ich gefunden? So beginnt der richtige Glaube. Jesus spricht an dieser Stelle vom Himmelreich. Der Ausdruck, der hier im Himmelreich heißt, heißt an anderer Stelle Gottesreich. Und wenn man sich nah genug heranbegibt, dann entdeckt man, dass man mit Gottesreich oder dem Himmelreich oder wie die Gute Nachricht das übersetzt, mit Gottes neuer Welt, dass da Jesus selbst mit gemeint ist. Er ist der Inbegriff von Himmel und von Reich und von Gottes Nähe. Jesus ist die große Entdeckung des Christen. Jesus ist nicht der Morallehrer von Nazareth. Jesus ist nicht der, der auf Bildern erscheint, erhaben und unnahbar. Nicht Jesus der Dogmatische, sondern Jesus der Erlöser. Der Bruder, der sich an unsere Seite stellt, der bei uns ist, der mit uns lebt, der an unserem Leben Anteil nimmt, der uns trägt und beschenkt. Wir nehmen ja an Jesus ganz unterschiedliche Seiten wahr. Jesus ist sozusagen das Gesamtprojekt und in diesem Gesamtprojekt nehmen wir bestimmte Schönheiten und auch Wichtigkeiten wahr und das kann von Mensch zu Mensch variieren. Es kann sein, dass jeder da was anderes nennt, wenn man fragt, was ist dir am Reich Gottes, an Jesu Reich am wichtigsten. Wir haben das gerade im Hauskreis vor einiger Zeit gemacht und da sind über 100 Dinge zusammengekommen, warum Menschen sagen, hey, da würde mir wirklich was fehlen, wenn Jesus nicht mehr in meinem Leben wäre. Also wir haben gefragt, was passiert, wenn Jesus nicht mehr in deinem Leben wäre? Und 100 Dinge fielen den Leuten ein, hey, das wäre ganz schrecklich, weil... Also jeder hat da unterschiedliche Geschichten. Es kann sein, wie gesagt, dass jeder was anderes nennt, wenn ich dich frage, was ist dir am wichtigsten? Und das darf auch so bleiben. Und das kann sich im Laufe eines Christenlebens ja auch leicht verschieben, dass uns am Anfang unseres Christseins bestimmte Seiten an Jesus wichtig sind und später nicht mehr so wichtig sind wie andere. Wenn ich also jetzt drei Bereiche herausgreife, dann habe ich sie wirklich herausgegriffen. Also drei Seiten dieses wunderbaren Schatzes, drei Facetten dieser funkelnden Perle. Damit habe ich nicht das Ganze genannt, damit habe ich lediglich drei Seiten an Jesu genannt. Und das erste ist göttliche Vergebung. Ich weiß, das ist für viele Christen nicht das Tollste, nicht das Kostbarste. Aber es gab eine Zeit, da war das der Renner. Das war die Zeit von Martin Luther. Die Leute waren überglücklich, wo sie das entdeckt haben, so wie Luther selbst überglücklich war. Meine Schuld wird mir vergeben und ich muss das nicht abarbeiten und abbüßen. Da musstest du noch 50 Euro hinlegen und dann konntest du wieder gehen. Ja? Heute ist das manchmal anders, aber ich glaube, dass das vielleicht doch die kostbarste Seite an Jesus ist. Denn Vergebung heißt ja nicht, dass Gott sagt, schwamm drüber, so schlimm war das alles nicht. Vergebung heißt ja auch nicht, ihr habt es eigentlich gar nicht anders gekonnt, ihr musstet es ja tun und das erkenne ich als Gott an, sondern Vergebung heißt, all das, was du an Verkehrtem getan hast und was du unterlassen hast, ohne es vielleicht überhaupt zu bemerken, ich denke sogar der größte Teil unserer Sünden, also wenn wir Gott, anderen Menschen oder uns selbst wehtun, besteht aus Unterlassung. Und womit du mich so verletzt hast, mich Gott verletzt hast, mich so missachtet hast, gelegentlich vielleicht sogar misshandelt hast, das nehme ich weg. Und das steht jetzt nicht mehr zwischen mir und dir und damit hast du eine offene Tür zu meinem Herzen. Vergebung heißt, du hast eine offene Tür zum Herzen Gottes. Wow. Da steht nichts mehr dazwischen. Du musst dich nicht mehr durch eine Wust von Schuldgefühlen dahin durcharbeiten, durch ein anklagendes Gewissen. Du musst nicht unter Tränen Besserung versprechen, die du doch nicht hinbekommst, nach dem Motto, dann sieht Gott wenigstens, dass ich das bereue und dann muss er ja beeindruckt sein von meiner Reue und dann sagt er wahrscheinlich, okay, ich vergebe dir. Vergebung ist die Tür zu einem völlig neuen Leben. Ein Leben, das wir zunehmend spüren, und wir spüren zunehmend, dass wir es nicht verdient haben. Vergebung bleibt das große Wunder, weil je länger wir Christen sind, umso mehr merken wir, nicht umso weniger, was wir Gott schulden und was wir ihm schuldig auch geblieben sind. Es gab einen verrückten französischen Philosophen namens Voltaire, der hat gesagt, Gott vergibt, das ist sein Metier, also sein Geschäft, sein Job. Ich finde, das ist Zynismus. Aber wenn wir uns ein bisschen kennenlernen und unsere Abgründe beginnen zu begreifen, dann wissen wir, was an Dunklem in uns ist, an ungelebtem Bösen, das raus könnte und vielleicht nur durch eine gute Erziehung unten gehalten wird. Gott vergibt uns, indem er uns als ganze Person annimmt und bedingungslos Ja zu uns sagt, mit diesen Abgründen, mit all den Dingen, die du in dir spürst, wo du sagst, Mann, hoffentlich kommt das nicht raus. Das ist ein Teil dieser Perle, dieses Schatzes. Und was bedeutet das im Blick auf Verkaufen? Was bedeutet das im Blick auf Weggeben, auf Loslassen? Das bedeutet, dass wir unsere Selbstrechtfertigung aufgeben. Wir sehen das ja zum Beispiel bei Prozessen in Den Haag. Wir fahren da jetzt die nächsten Tage hin. Wir sehen, dass da häufig die größten Verbrecher unserer Welt angeklagt werden. Und dann sagen die und stehen da und sagen, nee, alles falsch, alles Erfindung, die anderen sind schuld. Aber diese Kriegsverbrecher stehen für ganz, ganz viele Menschen. Nicht jeder von uns ist in diesem Sinne schuldig geworden, sozusagen im internationalen Format. Aber wenn Menschen auf ihre Schuld angesprochen werden, dann reagieren sie immer und immer wieder, indem sie auf andere verweisen oder auf die Umstände verweisen oder auf die Gesellschaft verweisen, auf ihre Erziehung verweisen und wenn sie könnten, sogar auf Gott verweisen würden. Immer bin ich aus dem Schneider und andere haben den schwarzen Peter, besser gesagt den Sündenbock. Und wenn wir diese göttliche Vergebung empfangen wollen, dann müssen wir mit unserer Selbstrechtfertigung Schluss machen. Gott will nicht, dass wir uns wie ein Wurm am Boden winden und unsere Schuld in uns reinfressen, wie der Wurm so Staub frisst. Aber er will ein ehrliches Eingeständnis, dass wir sagen, ja, ich höre auf, mich selber herauszureden, mich selber zu entschuldigen. Mich selber zu rechtfertigen, ich höre damit auf und gestehe ein, was ich an mir sehe und in mir sehe. Eigentlich ist das nicht sehr viel verlangt. Eigentlich ist das ja gar keine hochgradige Leistung, sondern lediglich ein Eingestehen von Tatsachen. Die sind unangenehm, die sind nicht schön. Es ist ein Akt der Wahrhaftigkeit, aber es fällt uns schwer. Und ich glaube, wir können den Schatz nicht empfangen, wenn wir an dieser Stelle nicht verkaufen, wenn wir nicht weggeben, wenn wir nicht loslassen. Das zweite Geschenk, was ich heute nennen möchte, nenne ich mal göttliche Leitung. Wenn wir Jesus annehmen, bekommen wir einen neuen Boss in unserem Leben, einen neuen Chef, eine neue Autorität über uns. Und vielleicht wundert sich der eine oder die andere, dass ich das als Geschenk bezeichne. Vielleicht würdest du das eher als eine Last definieren. Jetzt muss ich auch noch dem folgen. Aber als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, was denn eigentlich ist, wenn wir Jesus nicht anerkennen. Und mir fiel dabei auf, wir werden in jedem Fall geleitet. Manche werden von ihrem eigenen Stolz geleitet. Und die Frage ist, ist das ein besserer Leiter als Jesus? Manche werden von ihren Ängsten geleitet. sind Ängste ein besserer Leiter als Jesus? Andere von ihrem Ehrgeiz. Ist das ein guter und wohltuender Leiter? Manche werden von ihren Süchten geleitet, andere von Machtgier. Und ab und zu hat man den Eindruck, Menschen werden auch vom Teufel geleitet, von Dämonen geleitet. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir Jesus ablehnen, dass wir dann so frei sind. Martin Luther hat das ja mal gesagt, der Mensch ist wie ein Reittier, er wird in jedem Fall geritten, entweder von Gott oder von Satan. Es ist ja gar nicht so weit her mit unserer Freiheit. Es ist vielleicht eine der Illusionen, dass wir denken, wir sind völlig frei und wenn Jesus kommt, dann müssen wir auf einmal tun, was er will. Nein, wir tun immer, was der will, der uns leitet. Und wenn das unser Ehrgeiz ist oder unsere Ängste sind oder unsere Sucht oder unser Machtstreben, dann werden wir von denen geleitet oder unsere Eigensinnigkeit. Und wenn ich das alles vergleiche und mal nebeneinander stelle, dann muss ich sagen, Jesus ist ein fantastischer Leiter, der mich kennt, wie niemand anders mich kennt. Und wo ich festgestellt habe, der wirklich nur mein Bestes will und der nicht nur behauptet, das zu tun, und von dem es in einem berühmten Psalm, in einem Gebet heißt, er leitet mich auf grüner Wiese und führet mich zu frischem Wasser. Also ich kriege kein verrottetes Fressen bei Jesus, göttliche Leitung. Und was bedeutet das auf der anderen Seite, wenn es ums Verkaufen geht, um das Loslassen geht? Das bedeutet, dass ich die Selbstbestimmung aufgebe. Die Tendenz, ein autonomer Mensch zu sein, der sagt, ich will das letzte Wort über mein Leben behalten, weil beides geht nicht. Ich kann nicht Jesus im Gästezimmer meines Wohnhauses einquartieren und sagen, Jesus, mach dir es da mal schön, ich habe da auch neu tapeziert, da ist auch fließendes Wasser, kleine Dusche anbei und ich habe auch einen Apfel und eine Flasche Selders dir hingestellt, mach dir es mal gemütlich in meinem Gästezimmer, den Rest des Hauses regiere ich. Das geht nicht. Weil Jesus uns zwar völlig liebt, aber uns auch völlig haben möchte. Und wenn er in unser Haus einzieht, dann will er es von unserer Kelleretage bis zum Dachboden durchdringen, prägen, füllen, beherrschen. Und ich will noch einen dritten und letzten Punkt hervorheben von dem, was Jesus uns an Reichtum schenkt, und das nenne ich mal göttliche Liebe. Das ist vielleicht das, was wir alle am leichtesten verstehen, dass wir unbedingt, ohne Bedingung geliebt werden. Weil wir so wenig Liebe haben, ist uns das besonders wertvoll. Jesus liebt mich ganz. Es lohnt sich, das mal durchzubuchstabieren. Er sagt ganz Ja zu mir. Er wartet nicht, bis ich liebenswert werde. Er sagt nicht, wenn du dich in dem und dem Maß verändert hast, dann will ich dich lieben, eines Tages, nächste Woche, nächstes Jahr, in 5 Jahren. Das sagt er nicht. Liebe heißt, ich bin ganz nah bei dir und nicht in der Ferne. Liebe heißt, ich gebe dir Kraft für den Alltag und zwar jetzt. Liebe heißt, ich spreche dir einen Wert zu, den dir niemand sonst geben kann. Du bist wertvoll, weil ich dich liebe. So wie du bist. Manche von uns haben das ja beobachtet, wie Menschen auf Liebe reagieren. Liebe, die nichts will, Liebe, die nichts fordert, die nicht eine Gegenleistung erwartet. Was passiert mit den Menschen? Die blühen auf. Wir hören das Wort Liebe ständig und häufig verbirgt sich dahinter eine Haltung, die dem anderen nur nahe kommen möchte, um ihn zu missbrauchen, um ihn auszunutzen. Wir haben es ja hier in der Statistik sogar auch gesehen, da geht es um wirklich Missbrauchen. Aber es gibt auch anderes Missbrauchen, die ihn ausnutzen wollen, um ihn vor den eigenen Wagen zu spannen, vor meine kleinen Dinge, die mir so wichtig sind. Selbst Väter und Mütter sagen manchmal den Kindern, ich liebe dich doch bloß. Und sie klammern sich an sie. Es gibt ja eine sogenannte Liebe, in der kriegen Menschen keine Luft mehr, weil diese Umarmung wie ein Schraubstock ist. Und Gottes Liebe zieht uns in seine Nähe und gibt uns gleichzeitig eine Weite, beides zusammen. Und darum kann auf diesem Boden so viel wachsen. so viel Schönes, so viel Freiheit auch wachsen, so eine Persönlichkeit auch wachsen. Das ist die Luft, für die wir eigentlich gemacht sind. Es ist praktisch der Boden für diese Pflanze Mensch, Gottes Liebe. Und dann gibt es ja dieses Gerücht über Gott, die Gerüchte, die immer wieder dagegen arbeiten, die sagen, der will das ja gar nicht, der will dich nur für irgendwelche Zwecke vereinnahmen. Nein, das will er nicht. Und was ist das auf der anderen Seite, auf der Seite des Verkaufens? Was ist hier einzusetzen? Was entspricht dem auf der anderen Seite? Der Verzicht auf Selbstverwirklichung, wenn du das erleben willst. Der Verzicht auf Selbstverwirklichung. Ihr alle kennt ja dieses Wort, das ist, finde ich, eines der scheußlichsten Worte der deutschen Sprache. Wenn ich jetzt nur mit der Birke zusammensitzen würde, dann würde ich das ein bisschen differenzierter sagen. Das ist natürlich nicht in jeder Hinsicht falsch, Birgit, aber es gibt ein altes Dichterwort, das sagt, in jedem lebt ein Bild des, das er werden soll, solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Das ist auch wahr. Wir tragen so ein Bild in uns und das muss auch Gestalt annehmen. Und das würde ich natürlich nicht kritisieren, aber Selbstverwirklichung ist ein Schlagwort, ist ein Programm geworden, das in tausenden Fällen brutalen Egoismus bedeutet. Ich muss mich verwirklichen und wenn du mir dabei im Wege stehst, sorry, ich kann es auch nicht ändern. Aber Selbstverwirklichung ist nicht Liebe. Liebe führt dazu, dass wir zu der Person werden, die wir sein können, das ist wahr. Aber wenn ich dafür lebe, mich selbst zu verwirklichen, dann bin ich die Egoismus in Person. Und deshalb müssen wir diese Selbstverwirklichung aufgeben, abgeben, wenn wir Jesus haben wollen. Und wenn Jesus uns seine Liebe schenkt, dann macht er uns zu Liebenden und orientiert uns um von uns weg auf andere Menschen, auf die Bedürfnisse von anderen Menschen, auf die Schmerzen von anderen Menschen, auf ihre Freuden, auf das, was ihnen fehlt. Und es ist viel lustvoller zu lieben, als um Liebe zu betteln oder Liebe zu fordern oder andere irgendwie dazu zu bringen, dass sie mich lieben. Das ist viel befriedigender. Der Mensch ist nie so glücklich, wie wenn er über den Dunstkreis seines Egoismus hinauskommt. Und es gibt eine Form des Glücklichseins, die in der Selbstvergessenheit begründet ist und die wird der Egoist nie kennenlernen. Der Egoist hat auch seine fröhlichen Momente, natürlich, ich habe sie mal wieder alle aufs Kreuz gelegt, auch ein bisschen Spaß, aber der Liebende erlebt was Tieferes und das geht von Jesus aus und das steckt uns an. Und das infiziert uns mit seiner Liebe und das macht uns, ich gebe zu, allmählich, aber doch wirklich zu Liebenden. Also das Geschenk ist weit größer als das, was wir damit machen können. Gottes Gabe ist viel größer als sein Anspruch. Aber es geht um diese beiden Seiten. Wir können Jesus nur haben, wenn wir ihn empfangen, wenn wir ihn finden und indem wir dafür verkaufen, indem wir andere Dinge loslassen. Und ich kann bezeugen, im Nachhinein erscheinen mir die Dinge, die ich losgelassen habe, als Peanuts im Vergleich zu dem, was ich durch Jesus profitiert habe. Also es ist ein Ungleichgewicht drin. Soweit. Amen.